Hallo und herzlich willkommen zu Schatzi Business, der Podcast über Gründertum und Pärchenzeug. Mit dem, der Esel nennt sich immer zuerst, mit der wunderbaren
Edina.
Und dann musst du sagen, und mit?
Ah, und mit dem wunderbaren
David H. Punkt.
Ja.
Hallo.
Hallo.
Grüßt euch. Wir haben, Schatzi, wir haben Folge 10.
Folge 10. Ihr wisst, was das bedeutet. Wir müssen jetzt einen kurzen trinken.
Ich habe hier ein
Alkoholfreies. Ich habe gar nichts zu trinken, was mich voll überrumpelt.
Ja, dazu muss man sagen, die Dina ist hier reingestürzt, null vorbereitet. Ach so, wir wollten ja noch einen Podcast machen. So.
Habe ich das so gesagt?
Genau so hast du es gesagt. Also so kam das an.
Ja. Und jetzt sage ich, ich habe nichts zu trinken.
Ja, und dann musst du halt, also wer einen Podcast vergisst, der muss auch mal dursten.
Aber durften. So ein Weinchen. Komm, zu Folge 10.
Zu Folge 10 kann man auch manchmal einen Schluck alkoholfreies Weizenbier trinken. Also, worum geht es denn eigentlich in dieser Folge? Wir halten euch wie immer auf dem Laufenden, was unsere drei
Projekte... Ich kann an nichts anderes denken als ein Glas Wein. Aber bitte, rede weiter.
Ja,
ich wollte dich nicht unterbrechen.
Was unsere drei Projekte angeht, Klangglück, Immer Wir und Hello Agile, also die Agentur, die Hochzeitsplanung und die Beratung. So, und da war wieder jede Menge los diese Woche. Und außerdem, ja, wollen wir währenddessen noch ein bisschen, genau, ich hatte mir nämlich was aufgeschrieben. Ich habe mir nämlich mich ein bisschen vorbereitet, im Gegensatz zu dir, mein Schatzi. und zwar, genau, über die Vor- und Nachteile eines Partners.
Ja.
Ja, eines Businesspartners.
Ja.
Denn tatsächlich bin ich, ich habe ja schon öfter gegründet und meistens allein, hatte schon einmal einen Partner, als ich damals Firefee gegründet habe, das kleine Eventportal. Da hatte ich meinen Kumpel Basti als Partner und und jetzt habe ich wieder den Christian als Partner. Also ich bin noch relativ partnerunerfahren, weil ich oft so mein eigenes Ding mache. Und obwohl ich merke und weiß, dass es eigentlich nichts Besseres als ein Partner gibt bei einer Gründung, merke ich doch, dass es natürlich auch Schattenseiten gibt. Weil man kann zum Beispiel sich nicht alles alleine entscheiden, muss gegebenenfalls warten und so. Und da wollte ich dann nochmal drüber sprechen.
Cool.
Aber was war denn eigentlich los bei Immer Wir
in der letzten Woche? Da fragst du mich was, David. Also, du weißt ganz genau, wenn ich jetzt anfange, dann höre ich einfach nicht auf. Willst du das wirklich wissen?
Nein, okay, wir überspringen das.
Oh, bitte frag mich.
Ja, also, erzähl.
Ich hatte ja meine erste Hochzeitsplanung, die ich dieses Jahr durchgeführt habe. Das Pärchen kam letztes Jahr zu mir und das war auch mein allererstes Pärchen. Und den Bräutigam kannte ich durch einer meiner
beruflichen Stationen.
Dankeschön. Ja, und die zwei haben sich verlobt und wussten gar nicht, hey, was machen wir jetzt, wie ist der nächste Schritt? Das ist ja wahnsinnig viel zu tun. Und ja, wir haben ja gesehen, du hast dich gerade selbstständig gemacht und du hast ja auch Klangglück und ach, wir bräuchten alles und Trauredner ja sowieso. Ach cool, super, lass uns mal zusammen treffen. Das haben wir auch getan. Und ich in meiner Euphorie, weil ich ja gegründet habe und unbedingt Kunden wollte, und das ist ja immer die Frage, wie komme ich an den ersten Kunden? Und eigentlich habe ich in diesem ganz tollen Seminar, Hochzeitsplaner-Seminar gelernt, auch wenn es das erste, also dein erstes Pärchen ist, nicht unter Wert zu verkaufen. Also ich meine, man hat ja die Arbeit, hat man sogar wahrscheinlich noch mehr Arbeit, weil man ja super schnell startet und Achtung vor Rabatten. Aber in dem Moment ist alles bang ausgeblendet gewesen und ich habe wahnsinnig um mich gehauen mit Rabatten und hier und da und das geht auch noch.
Das kriegen wir auch noch hin.
Das kriegen wir, ah ja klar, mach mal und dann so, ja, 70 Gäste oder 60, 70 Gäste, 6.000 Euro Budget. So, ja, das ist klar, wenn man irgendwie im eigenen Garten heiraten möchte oder mit 30 Leuten in einer kleinen Runde, dann passt das, aber nicht mit 70 Gästen und dann aber voll, gib ihm voll.
Ich glaube, das Thema hatten wir schon mal.
Das hatten wir schon, genau. Und jetzt ist es so gewesen, dass es, ja. Du fällst mir ins Wort. Ich bin gerade dabei, mich voll zu entfalten.
Ja, aber wir können uns doch gegenseitig kurz unterbrechen, um irgendwie was anzumerken, oder?
Bitte.
Also wir hatten es nicht nur mit der Hochzeit, sondern ich meine gerade, wir hatten es schon mal mit dem, dass man eigentlich gar nicht glauben mag, wie teuer so eine Hochzeit ist. Also, dass man sagt, 6.000 Euro, was labert die alle? Aber 6.000 Euro mit 70 Gästen, das ist praktisch nicht zu realisieren. Das ist traurig.
Ich meine, 6.000 Euro muss man ja auch erstmal sparen. Und Normalverdiener, 6.000 Euro, da kannst du dir schon einen Kleinwagen irgendwie gebraucht kaufen. Oder Neuwagen. Ich habe gar keine Ahnung, was so ein Auto kostet. Ich habe mir noch nie in meinem Leben ein Auto gekauft.
Was kosten Eier? 20 Euro? Pff, keine Ahnung. Wir wissen es einfach nicht mehr. Wir wissen es nicht. Schreibt uns, was kostet ein Liter Milch? 40, 50 Euro oder Cent?
Also ich habe wirklich noch nie ein eigenes Auto gekauft, also, weil ich einfach noch nie so viel Geld besessen habe auf dem Konto.
Also unser Caddy für Klangglück, unser Transportvehikel, hat 2.500 Euro gekostet.
Ja, aber gebraucht.
Sehr, sehr gebraucht.
Sehr, sehr gebraucht.
265.000 Kilometer runter. Ja. Ich hatte noch nie ein Auto mit so vielen Kilometern. Ja. Aber der läuft.
Aber ist super. Ja, und dann kam es jetzt endlich zu dieser Hochzeit, die ich geplant habe, gemeinsam mit dem Brautpaar. Und da war ich auch die Traurednerin. Und letztendlich war ich aber nicht die Zeremonienmeisterin, was ja an dem Tag jemand ist, der koordiniert, der dem Brautpaar irgendwie den Rücken stärkt, der ein bisschen hier und da zum Beispiel den Service einleitet, sagt man nicht, ne?
Leitet
oder anweist und. Also wirklich so für Kleinigkeiten und für große Großigkeiten.
Praktisch das Hochzeitsmanagement während der Veranstaltung.
Genau. Aber ich war am Ende gefühlt Hausmeister, wie nennt man diese Messebauer? Also Leute, die irgendwie für den Aufbau zuständig sind, Abbau, Müllentsorger, Mädchen für alles, der Idiot. Also wirklich war, ich habe mich nicht gefühlt wie ein Hochzeitsplaner, Zeremonienmeister, jemand, der irgendwie mit Wertschätzung da die Hochzeit so toll geplant hat, sondern einfach nur, ja, ich meine, Hausmeister ist auch ein toller Job. Ja, das will ich nicht damit sagen, aber ich habe mich in dem Moment einfach nicht meiner Rolle entsprechend gefühlt.
Du hast dich auch nicht deiner Rolle entsprechend verhalten, denn als wir aufgebaut haben, da, also ich wollte dich da nicht in deinem Aufbau Flow stören, weil du gestresst
David,
warst.
David, du warst auch auf der Hochzeit?
Ja, ich war auch auf der Hochzeit, da kommen wir später zu. Also ich wollte da nicht dich in deinem Aufbau Flow unterbrechen, aber du hattest ja extra auch Bedienungen und Servicekräfte aus dem Freundeskreis akquiriert, Freundes- und Familienkreis, also es war eigentlich eine Familienfeier. Aber du hast selber die ganze Zeit gemacht und viele haben einfach nur gewartet auf eine Anweisung oder auf ein Feedback, hey, wo kann ich angreifen? Und du warst wenig erreichbar. Aber das ist natürlich auch dem geschuldet, dass einfach zu wenig Leute zum Aufbauen da waren.
Ja, genau, also die zwei Tage davor konnte man diese Scheune schon aufbauen und meiner Meinung nach hatte das Brautpaar einfach zu wenig Hilfe und das hatte ich aber vorher gesagt und gebeten, sucht euch Leute, die euch helfen. Das war nicht da, ich habe Donnerstag und Freitag mitgeholfen beim Aufbau. Klar, ich will es ja dann natürlich auch perfekt dann haben, das ist ja dann, das kann ich ja nicht einfach sagen.
Ja, ja, klar,
ne? Eben. Und an dem Tag war dann auch super viel zu tun, die Mädels haben auch echt auch was getan, aber in dem Moment wollte ich viele Dinge auch irgendwie selber in die Hand nehmen und ja, man will es einfach perfekt machen, aber da muss ich an die Lara denken, die auch nichts aus der Hand geben wollte und alles irgendwie, ne? Und das war unsere Location-Frau, die damals für die Katastrophe gesorgt hat.
An unserer Hochzeit.
An unserer Hochzeit, genau. Ja. Aber da bin ich, glaube ich, weit entfernt davon. Aber ich glaube, also was mich jetzt immer noch beschäftigt, ist einfach, okay, wie gehe ich in Zukunft damit um? Ich habe ja alles aufgeschrieben, super Learning irgendwie bei dieser Hochzeit gehabt, dass man, also man darf sich, das hat man glaube ich auch schon mal, den Preis für seine Leistungen festsetzen. Und das ist mir ja unglaublich schwer gefallen und ich musste, glaube ich, einfach so voll ein Ding, Dong, mitten ins Gesicht.
Ja, ich glaube, das muss man auch lernen. Ich glaube, das ist tatsächlich auch schwer, wenn man aus einem Arbeitnehmerverhältnis kommt und den Arbeitnehmerlohn so als Benchmark hat oder als Vergleich und dann ist man selbstständig.
Du hast Benchmark gesagt.
Und muss selber Rechnungen schreiben und muss dann irgendwie eine Rechnung mit 1.000 Euro mal ausstellen. Ja. Und da denkt man sich, Alter, 1.000 Euro dafür hätte ich früher, keine Ahnung, mindestens 10 Tage arbeiten müssen oder sowas.
Nee, ich habe dafür früher einen Monat gearbeitet.
Oder sehr, sehr lange für arbeiten müssen. Ja. Und sowas stellt man halt einfach als Rechnung. Aber
das ist nichts, wenn man überlegt. Also mir gehen ja Einkommensteuer 30% gleich von meinem Lohn weg. Da tut es schon weh. Und das musste ich echt lernen. Und wenn ich mir jetzt überlege, okay, was ich von denen kriege und was ich an Steuern abführe und was ich für Versicherungen ausgebe und, das ist, also es ist mir jetzt bewusst, es ist mir einfach bewusst, dass meine Arbeit und ich weiß ja, was ich da investiere. Ist ja nicht so, dass ich irgendwie da mir einen Lens mache und dann irgendwie aus dem Internet irgendwas copy-paste, irgendeine Rede oder die Planung allein, wie viel man mit einem Dienstleister hin und her kommuniziert, dann mit dem Brautpaar das abspricht, dann hinfährt. Das muss man bezahlen. Und ich habe so viel einfach gemacht, ohne bezahlt zu werden.
Ja, ich habe auch schon gesagt, dass dieses Brautpaar wird in ihrem Leben nie wieder einen besseren Deal machen als mit dir an ihrer Hochzeit.
Ja.
Weil du das auch wirklich gut gemacht hast. Also du warst da wirklich 100% präsent.
Ja, was mir so ein bisschen, was ich ja so gerne hätte, wäre so ein Zuckerli vom Brautpaar, das sagt, oh, das war so schön, vielen Dank. Das fehlt mir so ein bisschen. Das finde ich schade, aber dafür mache ich es ja nicht. Ich mache jetzt nicht, klar ist das schön. Also ich glaube, wenn man so eine Rede hält oder wenn man einem anderen Menschen einen tollen Tag bereitet, dann sagt man da nicht, ah, das mache ich nur für mich. Nee, das mache ich ja auch natürlich fürs Brautpaar, aber das mache ich auch für mich, weil ich es mag und weil ich gerne Lob bekomme. Also
fehlt
mir also, ehrlich gesagt. Also das, da bin ich ein bisschen, da habe ich zu nagen mit gerade.
Ja, da ist aber auch, glaube ich, also mir ist das auch aufgefallen, dann kommen wir dann gleich zu, ich habe auf der Hochzeit aufgelegt, ich bin ja eingesprungen und, aber das hatten wir in der letzten Folge schon angesprochen, bin dann eingesprungen für unseren anderen DJ und ich habe auch also wenig Anerkennung oder Lob bekommen und das ist tatsächlich etwas, was man nicht unterschätzen sollte. Man macht es ja nicht nur irgendwie für Geld, also schon gar nicht bei dieser Hochzeit, sondern eben auch, weil es irgendwie Spaß macht, anderen Menschen eine Freude zu machen und dafür aber auch anerkannt zu werden. Und das merke ich auch in den, also ich habe ja früher viel als DJ aufgelegt und es gibt nichts Geileres, als wenn man fertig ist und am Ende applaudieren die Leute oder sowas. Also das ist wirklich ein ganz besonderer Moment und das habe ich tatsächlich auch ab und zu in den Workshops. Wenn die Teilnehmer irgendwie cool sind und die Stimmung cool ist, dann letztens haben die sogar schon am ersten Tag von zwei Workshop-Tagen abends dann applaudiert. Also fand ich cool. Also ich will mir den Applaus nicht selber einstecken, deswegen applaudiere ich mit so und gebe das weiter. Denn so nach dem Motto nur mit euch.
Ja, was ja auch so ist. Ne? Ja, weil man ist ja genauso gut wie das Brautpaar, wie die Gäste und dann macht es ja auch mehr Spaß. Und wenn, ich meine, du hast super aufgelegt, aber die Stimmung war einfach extrem doof an dem Abend.
Ja, ich glaube, die Stimmung nicht mal, sondern eher die das Publikum ist einfach nicht so Party-affin gewesen.
Ja. Ja. Aber klar, das macht schon Spaß. Es macht mehr Spaß, wenn die Leute das einem irgendwie auch zurückgeben. Weil man macht ja so, das ist halt Dienstleistung. Ne? Also das ist halt Dienstleistung. Das finde ich so Dienstleisterleben nur mal davon, dass man auch irgendwie ein Feedback gibt und ja, sich das pusht einen auch, das motiviert einen.
Ja. Das Also wir hatten diese Woche tatsächlich nicht nur diesen Tag, wo wir halt voll eingeplant waren, sondern das ganze Wochenende war irgendwie geprägt durch Einsätze von Klangglück. Wir hatten bei IKEA einen Auftrag. Die haben irgendwie so ein Baufest gefeiert oder sowas. Die haben
Mitarbeiterfest.
Mitarbeiterfest.
Weil die irgendwie komplett umgebaut haben.
Zur Einweihung des Neubaus in Wallau, weil die haben da so ein Stückchen
angebaut. Aber nicht zur Einweihung des sich zu bedanken, um sich bei den Mitarbeitern zu bedanken, dass sie so toll mitgearbeitet haben, alles so toll gemacht haben.
Genau, und in Wallau ist übrigens der Deutschland-Hauptsitz von IKEA.
Ja.
Genau, und da haben wir schön was aufgebaut, die haben schön gefeiert.
Und Klaus war DJ und Klaus kam wieder mal mega gut an, dass sie ihn jetzt einfach nochmal buchen wollen.
Und nochmal.
Ja,
einmal also, für so eine Gartenparty und dann wahrscheinlich für die Weihnachtsfeier.
Ja, also Klaus ist wirklich top, aber ich habe das Gefühl, Klaus möchte unserem Verein nicht beitreten.
Ja, ich weiß nicht, ich werde ihn nochmal, also wir hatten ja gestern den Klaus zu Besuch da und seine Freundin und haben irgendwie gespielt. Wir hatten so ein, also wir sind leidenschaftliche Spieler. So
Zocker,
aber jetzt nicht so irgendwie Playsy oder so.
WoW,
sondern Brettspiele und so ein Kram. Ja. Also ich habe ja schon von meiner Pokergruppe erzählt und gestern haben wir Exit Games gespielt. Das sind so Brettspiele, man kennt ja diese Exit Games, wo man irgendwo Escape in die Stadt geht. Diese Escape Rooms, genau. Und sowas kann man eben auch als Brettspiel spielen. Mhm. Und da haben wir nochmal drauf angesprochen, wie es denn aussieht. Wir bräuchten langsam eine Tendenz von ihm, eine Entscheidung, ob er Bock hat, mit einzusteigen. Aber er hat nicht so abwehrend reagiert, wie ich dachte, sondern er hat halt überlegt und hat gesagt,
muss euch endlich mal dazu was sagen oder
endlich mal irgendwie die Zeit mir nehmen, darüber nachzudenken. Also Klaus, ich glaube, der ist ein sehr bedachter Typ auch
einfach. Ist er auch. Und das finde ich auch in Ordnung, deswegen wollen wir ihn auch haben. Der ist wirklich, der ist top, das ist ein Top. Es ist so zuverlässiger Kerl, der liefert einfach so gut ab, der ist so sympathisch.
Das Einzige, was wirklich komisch an ihm ist, ist sein Name.
Klaus.
Ja, unüblich. Aber ja, genau. Und da warten wir mal ab. Genau, Klaus hat aufgelegt, hat uns dann bei IKEA wahrscheinlich da so ein bisschen reingebracht, weil das ist ja meistens so, wenn man da mit einem Dienstleister zufrieden hat, dann bucht man den immer wieder.
Ja. Also und danke, Klaus.
Danke, Klaus. Und wir haben
Santa Claus
noch eine andere Hochzeit beliefert, eine Fotobox haben wir dahin geliefert und wieder abgeholt. Also dieses Wochenende war
gut, viel, was zu tun.
Viel Verkehr.
Ja, und ich habe zum ersten Mal wieder Mittagsschlaf und am Sonntag war ich so fertig.
Die Olle hat 3 Stunden geschlafen auf
einfach,
der Couch.
Also zack, weg. Und ich bin super müde, deswegen machen wir heute mal schnell. Ich will essen und dann haia haia, gell? Happa haia haia.
Sorry, Leute. Du hast ja sehr schnell angefangen, die erste Viertelstunde mal verlabert mit dem Brautpaar.
Es macht mir wirklich zu schaffen, aber ich bin in einem Prozess und es hat mich auch noch bestärkt. Ganz ehrlich, ich wusste danach, okay, cool, das will ich machen. Also ich fühle mich nicht fehl am Platz und dachte, oh Gott, was habe ich mir da eingeheimst? Gar nicht. Ich habe da total Lust drauf. Ich mag das, ich mag meinen Job, ich mag mich als Trauredner, ich mag Hochzeiten, ich liebe. Aber mir wurde bewusst, was für ein Hochzeitsplaner ich sein möchte, was für ein Trauredner ich sein möchte. Und mir wurde auch bewusst, welches Verhältnis ich zu meinen Kunden aufbauen möchte und was für Kunden ich haben möchte.
Genau, und deswegen fahren wir jetzt 2 Wochen nach Monaco und treffen uns da mit den Schönen und Reichen, damit die Dina in die Upper Society Wedding Planning
Also das ist das, was der David sich wünscht, glaube ich, für mich. Also, seit ich von Hochzeitsplanung rede, bist du gleich, oh, du High-End-Hochzeiten, so gleich 50.000. Also ja, der David träumt
leider
tatsächlich.
Leider ist es so, dass halt normale Menschen denken nicht an einen Hochzeitsplaner. Das ist Fakt, glaube ich.
Ja.
Und deswegen gibt es eigentlich keine andere Wahl als Monaco.
Also normale Menschen, Normalverdiener. Ja.
Genau, was habe ich gesagt?
Normale Menschen.
Normale Menschen, ja, Normalverdiener. Okay.
Okay.
Ansonsten, Klangglück, sind wir durch?
Sind wir durch und ich merke, ich brauche Unterstützung. Auch hier nochmal, sollte ein DJ zuhören oder jemand, der tontechnikaffin ist und Spaß an sowas hat, Bewerbung an edina@klangglück.de.
Oh, Schatzi, Klangglück. Dein Postfach wird überquellen, sage ich dir.
Das hoffe ich doch, David.
Überquellen. Oh, ich könnte dich schön verarschen. Ich könnte mich irgendwie die E-Mail-Adresse als DJ Cyborg oder sowas. Hey, ich leg Hard-Techno auf und das kommt immer gut an.
Ja.
Naja, okay. Hello Agile, was gibt's da Neues? Wir waren letzte Woche in einem Coworking Space in Frankfurt, denn der Christian kommt ja ab und zu mal zu mir, zu Hello Agile, in unser Büro nach Taunstein. Mhm. Und er kommt aber aus Frankfurt und er braucht da eben auch so einen Schreibtisch irgendwie, weil er ja nicht jeden Tag irgendwie nach Taunstein kommt. Mhm. Und da waren wir bei WeWork. WeWork ist die größte, bekannteste Kette von Coworking Spaces. Die haben weltweit Spaces, haben in Frankfurt ihr zweites eröffnet.
Aber gibt es noch näher als Frankfurt? Also die sind jetzt in Frankfurt und was ist so die nächste Stadt? Warum gibt es das nicht in Wiesbaden? Weil Wiesbaden ist die Landeshauptstadt und wir haben einfach nichts.
Ja, weil Wiesbaden zu klein ist. Also die haben das tatsächlich in Businessstädten halt.
Okay.
Und allein dieses Gebäude, du kommst da rein, 5 Stockwerke. 5 Stockwerke Büro, aber du denkst, du kommst da rein, du denkst, du bist bei Google oder Facebook oder sowas. Überall also richtig geil eingerichtet, viel Grün.
Kann man da auch nur tagesweise arbeiten?
Nee, das geht nicht. Das geht nicht. Also das Günstigste ist, dass du dir ein Flying Desk holst. Also du kannst dann dahin dich einfach irgendwo hinhocken. Kostet 150 Euro. Das nächsthöhere ist irgendwie 300, 350 Euro. Da hast du deinen eigenen Schreibtisch, aber in einem Büro mit vielen Schreibtischen. Und für 450 Euro kriegst du ein Einzelbüro mit einem Schreibtisch. Aber das ist so klein.
Ja.
Naja, 5 Stockwerke. Auf jedem Stockwerk gibt es dann so ein Flying Desk Room, wo man sich hinsetzen kann, wo einfach eine Zapfanlage ist mit Freibier. Die haben 3 Biere und einen Zapfhahn für Apfelwein. Dann haben die da nicht nur Wasser, sondern solche großen Glastanks mit ganz viel Eis und Wasser.
Glastanks, so Karaffen oder so.
Ja, aber so 10-Liter-Teile. Mhm. Und an den Rändern dieser Karaffen oder Glasteile sind dann so Ananasscheiben und Passionsfrucht und so und Melone. Und auf jedem Stockwerk sind da andere Früchte in diesem Wasser. Das ist halt dieses Infused Water. Und es ist einfach nur geil. Und dann haben die auch so Eisenblechgläser, die so richtig geil beschlagen, weil das Wasser so kalt ist. Dann haben die einfach eine eigene Barista-Bar.
Ja, das finde ich richtig cool. Mit Kaffee umsonst. Ja, also für 150 Euro bin ich dabei.
Umsonst.
Geil.
Unfassbar. Also dieses Coworking Space hat es mir wow, einfach nur richtig cool. Und was ich das erste Mal gemacht habe, ist E-Scooter fahren in Frankfurt, weil in Frankfurt, was mich am meisten nervt, ist, dass es keine Parkplätze gibt. Und ich bin mit dem Auto gefahren und habe da einen Parkplatz in der Nähe gefunden, aber da ist nur irgendwie mit Parkscheibe, Höchstparkdauer 1 Stunde und das kostet dann irgendwie 3 Euro oder so. Und ich hatte keinen Bock auf einen Strafzettel, weil die laufen da halt ständig rum. Deswegen habe ich mich entschlossen, in einem Parkhaus zu parken, so 500 Meter weiter weg. Und dann habe ich mir alle 3 E-Scooter-Apps runtergeladen, weil aktuell ist der Markt ja noch so, dass diese E-Scooter, die wurden ja gerade erst erlaubt. Und also gibt es viele Anbieter. Und dann habe ich mich einfach auf so einen E-Scooter gehauen.
Nee, das war ist das, was wir im Mediamarkt ausprobiert haben.
Ja, genau. Und da gibt es jetzt ganz viele Anbieter. So, pass auf, jetzt dann habe ich mir einen, der am nächsten dran war, von Lime, glaube ich, heißt das Unternehmen, habe ich mir einen E-Scooter reserviert. Also du kannst auf der App auf Reservieren drücken. So, und dann läufst du dahin, ne? Und irgendwie, weil es war mir irgendwie so unangenehm und ich dachte, Alter, es ist so komisch, E-Scooter zu fahren. Und da standen 2 Leute vor diesem E-Scooter mit ihrem Handy und wollten den aktivieren. Und der hat halt so geblinkt, weil er reserviert war für mich. Und dann bin ich einfach so vorbeigelaufen.
Du bist einfach vorbeigelaufen?
Ja, vorbeigelaufen und habe dann die Reservierung abgebrochen. Weil irgendwie, ich weiß auch nicht, das war mir so, also es ist halt so komplett komisch.
Ja, es ist so neu und weißt du was, in ein paar Jahren lacht man drüber und denkt, weißt du noch damals, dass es mir so furchtbar unangenehm war.
Und dann.
Und das wird so zum Normalding.
Und dann kommt die nächste Peinlichkeit, dann bin ich noch weitergelaufen, war schon fast an dieser Location, an der WeWork Coworking Space und habe mir dann noch einen Roller geholt und das war praktisch eine Reihe mit ganz vielen Rollern, also da standen so 8 Roller nebeneinander, so. Und dann mache ich die App auf und neben mir war noch einer, ein Typ, der auch einen Roller wollte. So, und wir haben anscheinend gleichzeitig auf Klingeln gedrückt, ja. Also man kann den Roller, den man reserviert hat, kann man auf Klingeln drücken und dann piept der so, dass du weißt, wo der ist. Und dann fangen diese Roller da an zu piepen und weiß halt nicht, von welchem Roller kommt es, welches piepst jetzt bei ihm, weil wir haben gleichzeitig drauf gedrückt, welches piepst jetzt bei mir. Ja, und dann habe ich aber gerafft, dass man einfach nur seine Kamera da an diesen QR-Code halten muss und damit aktiviert es. Und dann bin ich da rumgepäst durch Frankfurt.
Wahnsinn, aber ohne Helm, ne?
Ohne Helm natürlich nicht.
Ah, gibt es da einen Helm dazu?
Nein, ich habe mir einen ausgedacht und den hatte ich dann auf. Und
super gefährlich. Fährt man damit auf der Straße oder auf dem Bürgersteig?
Ja, das ist so ein bisschen das Problem. Man darf damit nicht auf dem Bürgersteig fahren. Entweder Radweg oder Straße. Das ist, macht das Ganze, finde ich, gefährlich. Und außerdem waren wir am gleichen Tag noch bei Vitra, im Vitra Showroom in Frankfurt. Vitra ist so der Premium-Anbieter für Büromöbel.
Ich wollte nur mal kurz sagen, man wird wahrscheinlich hier gleich wieder so ein Gepupse hören. Das ist aber wirklich wegen dem Stuhl, Dennis. Ja? Okay. Entschuldige, Vitra.
Ja, und weil durch die Susanne, bei der sind wir morgen zum Essen eingeladen, da freue ich mich schon, sind wir da dran gekommen und haben uns einfach vorgestellt mit Hello Agile, weil wir dabei im Vitra Showroom gerne Workshops machen würden, weil die wollen Kundschaft da drin haben oder Menschen, die halt diese Vitra-Sachen ausprobieren, erleben und wir wollen Workshop-Räume haben. Und jetzt haben wir gleich 3 Daten festgehalten, wo wir da tatsächlich kostenlos in den Tagungsräumen, in Anführungszeichen, bei Vitra Workshops machen. Und das ist halt mega cool.
Ja, und wann geht's los?
Der erste Workshop ist im November oder Oktober, eins von beiden, ja. Auch Saudi, coole Leute da, also das hat wirklich Spaß gemacht, ja. Und dann bin ich zurückgelaufen zum Parkhaus, weil kein E-Scooter in der Nähe war.
Ach so, den du abgestellt hast, der gehört dir nicht den ganzen Tag, du stellst ihn ab und dann fährt jemand.
Genau, also wir sind dann irgendwann vom WeWork, sind wir dann praktisch mit den E-Scootern zu Vitra gefahren und Ja, die E-Scooter waren da weg. Die haben sich einfach irgendwelche Leute genommen und sind damit weitergefahren.
Wo parkt man so einen E-Scooter einfach irgendwo hin?
Irgendwo.
Also aber halt, du kannst ihn auch irgendwo verstecken.
Du könntest ihn theoretisch verstecken, aber die sammeln das nachts immer ein und laden das auf.
Die sehen, wo die sind.
Ja, aber ich wette, da sind auch schon ein paar im Main gelandet. Hm. Also, ich meine...
Dass man die auch alle findet. Stell dir vor, die sind irgendwo dann in einem geschlossenen Raum.
Ja, aber ich habe tatsächlich für den ganzen Tag, ich glaube, über 7 € ausgegeben für die Rumfahrerei. Ich meine, macht halt Bock auch. Und ja, bin dann zurück ins Parkhaus gelaufen, steck die Parkkarte rein, dann sagt er, guten Abend, Herr Hilmer, 31,50 € bitte. Und dann habe ich tatsächlich 31,50 € für ein Parkhaus in Frankfurt bezahlt. Und also ein Strafzettel hätte höchstens 30 € gekostet, weil die kommen, glaube ich, dann dreimal irgendwie wieder im Laufe des Tages. Und das nervt mich an Frankfurt. Also das nervt mich wirklich am meisten. Ich habe auch keinen Bock, mit dem Zug zu fahren. Ich hasse Zugfahren, weil da so viele Menschen drin sind.
Oh, ich weiß noch, also Zug fahren muss es nach Frankfurt. Oh, oh Gott,
angekotzt, ey.
Ja.
Hat mich so angekotzt, fahren nie wieder Zug in dass ich mir nach ungefähr 4-mal Zugfahren eine erste Klasse Fahrkarte geholt habe. Und selbst in der ersten Klasse gab es manchmal keine
Sitzplätze. Und dann hast du einmal ein ganz tolles Gedicht verfasst, das kannst du irgendwann mal vortragen.
Ja, stimmt, das kann ich irgendwann mal vortragen.
Ja, spannend bei uns. Spannend, spannend, spannend.
Genau. Oh, ich bin so müde.
Ansonsten, tolle Neuigkeit bei Hello Agile. Wir haben eine Bewerberin, eine Initiativbewerbung haben wir bekommen. Genau. Die Hanne hat sich beworben bei Hello Agile.
Erzähl Initiativ.
Und du willst hier weinen?
Vielleicht.
Also die Hanne hat sich initiativ beworben und hat einen echt guten ersten Eindruck gemacht. Und heute habe ich mit der telefoniert und auch im Telefonat hat sich der Eindruck bestätigt. Also die Hanne ist echt eine Fitte, ist gerade in Elternzeit und kommt aus der Agenturbranche. Und wir haben uns ganz gut verstanden. Und dann habe ich ihr gesagt, ja, ich werde das mal mit meinem Partner besprechen. Und der Christian hat mich wieder so ein bisschen, runtergeholt und hat gesagt, Mensch, ist ja alles schön und gut, aber das müssen wir uns ja auch leisten können. Ja, und da hat er ja auch irgendwie recht. Und deswegen sind wir jetzt so verblieben, dass wir erstmal so ein Probearbeiten mit der Hanne machen. Da haben wir jetzt schon einen Termin ausgemacht, um dann auch mit offenen Karten zu spielen und zu sagen, du, wir können dich eigentlich nur nehmen, wenn die Auftragslage es zulässt. Aber ich bin da zuversichtlich und ich habe auch Lust, mit der zusammenzuarbeiten. Und da komme ich jetzt auch auf mein Thema Vor- und Nachteile eines Partners. Natürlich hätte ich das jetzt einfach selber entscheiden können. Ich stelle die jetzt halt einfach ein.
Es fällt gar nicht auf, ob ich weg bin oder nicht. Du erzählst einfach weiter.
Ja, aber es ist nicht das Gleiche. Ich glaube, die merken das die Leute und denken sich, was labert denn der?
Ja,
will sie nicht mal Kontra geben? Natürlich ist der Partner dann derjenige, der einem dann sagt, nee, ich habe da eine andere Meinung. Und da muss man sich halt zusammensetzen und das ausdiskutieren. Und dieses Ausdiskutieren, das kann halt auch mal lange dauern. Also es kann auch durchaus Zeit kosten oder es kostet einfach mehr Zeit, wenn man einen Partner hat, weil man sich über gewisse Dinge einfach unterhalten muss und einigen muss.
Ja.
Aber natürlich hat das überwiegend die Vorteile, würde ich sagen, weil man einfach auch doppelte Manpower hat. Man kann sich Kompetenzbereiche zuordnen. Der eine macht das, der andere das. Und wenn irgendeine Entscheidung, die so oder so weitreichend ist, ansteht, dann muss man sich zusammensetzen.
Ja. Aber Partner, macht das in jeder Branche Sinn? Also wann macht Partner Sinn, wann macht das keinen Sinn? Also zum Beispiel ist für Hochzeitsplanung bei mir, immer wir. An dem Punkt, wo ich jetzt bin, würde ein Partner Sinn machen oder nicht?
Auf jeden Fall.
Im Ernst?
Ja.
Inwiefern?
Insofern, dass du einen Partner dir reinholst. Du musst den Partner ja nicht bezahlen. Du hast nur, also so machen wir das mit Christian, alle Einnahmen auf einen Haufen legen und dann einfach mit einem Schlüssel belegen. Je nachdem, wer welche Arbeit geleistet hat, bekommt derjenige halt mehr Geld oder einen bestimmten Anteil von Geld. Und wenn du einen Partner holst, dann ist es ja ein Partner, der oder die in irgendeiner Art und Weise in der Hochzeitsbranche drin ist. Hm. So, oder andere Kompetenzen mitbringt, die dir fehlen. Hm. So, und dadurch kommt ja auch ein Netzwerk mit rein. Dadurch kommt Know-how mit rein.
Ja, absolut. Also ich hätte auch gerne einen Partner beziehungsweise eine Partnerin, jemand gerne aus der kreativen Branche. Mir fällt auch natürlich jemand ein. Die liebe Ina von Blumaroma, die macht ganz tolles Zeug, die ist sehr kreativ, die ist sehr spirituell, die ist wirklich ganz toll und voller Wunder. Und die liebt, das bist du.
Ich habe gerade hell gemacht mit der Fernbedienung.
Ich habe gerade hell gemacht. Ja, aber sie möchte ihre Arbeitsstelle nicht verlassen, klar, weil es jetzt so riskant ist. Es macht ja auch nicht jeder einfach so selbstständig. Und jetzt muss sie natürlich schauen, wie kann sie reduzieren, wie kann sie irgendwo mitmachen, weil ich kann sie definitiv nicht bezahlen.
Ja.
Also ich überlege auch, zu zweit ist es natürlich schöner. Ich habe ja dieses Problem, dass man da im Büro sitzt und sich immer wieder alleine motivieren muss. Und ich merke auch, irgendwann bin ich gar nicht mehr so kreativ, weil immer allein. Ich lese viel und ich merke, für mich wäre es wieder Zeit in einem, nicht Fortbildung, ist irgendwie total altbacken, aber so einem coolen Workshop oder irgendwie ein kreatives Meeting mitzumachen, Leute da zu treffen, die irgendwie aus der Hochzeitsbranche kommen, um sich weiterzuentwickeln, was Neues zu lernen, weil alleine ist es irgendwann ausgeschöpft. Und ich will auch nicht irgendwann mal an diesen Punkt kommen, wo man einfach nur abhakt. Ne, Trauredner, der irgendwann immer wieder das Gleiche erzählt, noch bin ich total voller Emotionen, voller Worte, voller Euphorie. Aber ich glaube, wenn man das immer alleine macht, dann verliert man. Das ist wie bei einer Behörde, das hatten wir gestern mit Klaus. Ne? Mhm. Man sitzt da seit 20 Jahren, macht immer denselben Scheiß.
Ja. Und rechts und links sieht man überhaupt nichts
mehr. Genau. Und deswegen macht ein Partner auch Sinn, weil man sich immer wieder auch mal, wenn man sich, wenn man aneinander kommt und sich irgendwie reibt, aneinander reibt, dann entstehen ja auch mal, das kann ja auch positiv sein. Man Zoff ist ja in jeder Hinsicht
gut. Eigentlich hat das nur gute Seiten, auch wenn man gerade, wenn man in der sehr frühen Phase einen Partner dazu holt oder zusammen mit einem Partner überhaupt initial gründet, dann hat man von Anfang an Halt, Motivation und man merkt natürlich auch, wenn das mit dem Partner nicht klappt und kann dann früh die Reißleine ziehen.
Ja,
also du wirst das Problem haben, wenn du den Partner dazu holst und ich habe das jetzt mit Christian. Ja, wie machen wir das, wenn er reinkommt? Ich meine, der fängt auch gerade an mit Selbstständigkeit. Ja. Da müssen irgendwie, wie viel Wert ist denn jetzt eigentlich Hello Agile? Ja? Also wie berechnet man den Unternehmenswert, mit dem er sich einkaufen muss? Wie wird das bezahlt und also wie geht das überhaupt? Das ist tatsächlich gar nicht so leicht. Ja. Aber nochmal zu Ina, das ist dieses Thema Mut ist unheimlich wichtig oder kritisch beim Gründen. Also das ist ja wirklich auch, glaube ich, der Grund, warum die Leute nicht gründen, ist der fehlende Mut.
Der fehlende Mut und weil wir so auf Sicherheit bedacht sind, weil es in Deutschland meiner Meinung nach noch nicht genug gefördert wird. Hier ist dieses Startup-Denken oder Selbstständigkeit einfach auch nicht so, also kommt jetzt natürlich immer mehr und wird immer mehr populärer, sodass auch ganz junge Leute irgendwie den Schritt wagen. Aber es ist, man ist immer noch irgendwie, was hast du da gemacht oder warum machst du das? Das ist irgendwie nicht so selbstverständlich und das ist nicht irgendwie, ja, man wird nicht so erzogen. Das fängt ja schon in der Schule an, dass man über diese Themen nicht spricht. Also wir sprechen immer noch irgendwie über Geschichte vor 80 Jahren, 100 Jahren. Ja. Aber ich finde, es muss ja schon in der Schule anfangen, dass man eben über solche Themen spricht, aber auch Mut zu Selbstständigkeit, Mut zu, und nicht Selbstständigkeit nur im beruflichen Sinne, sondern einfach Kreativität wird nicht, also man muss mehr Kreativität fördern, mehr auf sich selbst irgendwie hören und mal echt, komm, zack, wage es.
Ja.
Und das, finde ich, fehlt absolut.
Und wir vor allen Dingen, was passiert denn, wenn du scheiterst? Also was du stirbst nicht, du wirst nicht obdachlos. In Deutschland hast du ein Fangnetz und hast halt ja eventuell einen wirtschaftlichen Schaden, der dich vor deinen Freunden blöd dastehen
Genau, aber wenn du zur Schule gehst und dann heißt es, ja, nach 9 Jahren hast du den Hauptschulabschluss, nach 10 Jahren den Real, dann hast du dein Abi, und mit dem kannst du das machen, mit dem kannst du das machen. Also ich finde, man wird schon als Kind und Jugendlicher wird man schon in so Schienen gesteckt.
Ja.
Ich unterrichte ja im Bildungswerk ab und zu, ne? Und da sind Jugendliche, die haben vielleicht mal den Realschulabschluss gemacht oder auch keinen Abschluss oder einen Hauptschulabschluss. Auf jeden Fall ist es so ein Knuddelmuddel, Leute, die nach dem Abschluss oder nach der Schule irgendwie nicht ins Berufsleben gefunden haben. Und jetzt hängen die da und das Ziel ist es, diese Schüler irgendwie ins Berufsleben zu führen. Aber wenn ich mich mit denen unterhalte, die wissen nicht, was sie wollen. Die wissen nicht, wie sie ihre Ziele definieren, die wissen nicht, wie sie ihre Wünsche äußern, die haben keine Ahnung, die haben nur Panik, weil die sehen, der hat jetzt eine Ausbildung, ich habe noch keine Und ich sage denen oft, hey, mach das doch, wenn es dir gefällt. Du musst da nicht nach der Ausbildung bleiben. Das ist nicht das Ende der Welt. Aber die denken, oh Gott, ich bin dafür immer gefangen. Und die sehen einfach nicht, hey, das ist nur eine Chance, das ist nur eine Station. Sondern die versteifen sich so daran, die wachsen mit Angst auf. Ja. Und dann komme ich ja mit agilen Themen. Ich bringe denen manchmal ein paar Sachen aus deinem Workshop mit und erkläre denen was und erzähle denen, weil ich es super spannend finde und weil die das einfach nicht hören. Weil die, ich mache da manchmal mit denen Allgemeinbildung, steht auf meinem Plan, aber die sagen mir selber, Frau Hömer, Zweiter Weltkrieg, das ist schon so lange her, also für die ist das so, ja, wozu sollen wir das dann noch wissen? Ja. Teilweise haben sie recht, also klar muss man ein paar Sachen in der Geschichte wissen, um vielleicht die eigene Identität oder was auch immer zu verstehen, aber viel mehr müsste man, glaube ich, die Schüler darauf trimmen, ihre Ziele zu definieren für sich und Visionen zu erschaffen.
Und die Individualität zu fördern. Mhm. Und eben nicht die Schüler versuchen, zu einheitlichen Menschen zu machen, sondern eben zu fördern, indem, was ist denn da draußen Hoppla. Los? Was ist da jemand Kläffer? Auf den Hund getreten? Also, jetzt hat der Hund mich komplett aus dem Konzept gebracht. Also es geht darum, oder es sollte vielmehr darum gehen, Stärken zu fördern, als irgendwie alle auf einen Leistungsstand zu bringen. Und wenn ich an die Schulzeit zurückdenke, ich weiß noch so viel, was wir über Geschichte irgendwie gehört haben. Und irgendwie, also ich glaube, es reicht, wenn man gerade, was die Geschichte angeht, ein Grundverständnis hat. Ein Verständnis davon, wie die Welt, wo, wann.
Ja.
Aber wer dann den Attentatsversuch auf Hitler gestartet hat und wer die Revolution eigentlich, die Französische Revolution ausgelöst hat, ich weiß jetzt noch, hier sitze 89, Französische Revolution, warum weiß ich das eigentlich? Das hat nichts mit mir zu tun, nichts mit meiner Identität, Herkunft.
Genau, aber als wenn du gründen willst, hast du erstmal keinen Plan, wo anfangen.
Richtig, genau. Also eigentlich müsste, Unternehmertum, sollte das ein Fach sein?
Ja.
Digitalkompetenz. Alles, was wirklich im Leben stattfindet
und nicht ja, und wie werde ich einfach Mensch, wie werde ich einfach glücklich, wie kann ich, letztendlich ist es das doch im Leben, wir wollen doch alle irgendwie zufrieden sein und glücklich und klar macht uns ein guter Job irgendwie happy, weil wir dann ein bisschen Geld haben, weil wir in der Gesellschaft ankommen und wir sind ja nun mal Gesellschaftsmenschen, Sozialmenschen und möchten irgendwie da in diesem Gefüge mitschwimmen. Aber für sich selber herauszufinden, was macht mich wirklich happy, wo will ich hin, dafür gibt es gar keine Zeit. Dafür ist im Schulsystem gar keine
Zeit.
Genau,
und irgendwann kommt dann die Krise. Ich habe letztens gehört, vor der Midlife-Crisis gibt es noch eine Quarter-Life-Crisis. Gibt es dann irgendwann die Krise, wo man merkt, oh, ich bin jetzt hier seit 10 Jahren irgendwie in einem Job, den ich überhaupt nicht mag.
Ja, meine Freundin ist da, glaube ich, also liebe Ina, du hörst diesen Podcast ja auch. Ich wünsche mir sehr, dass du den Absprung schaffst und das tust, was du wirklich gut kannst und natürlich zu immer wieder kommst. Aber Ina ist für mich so wirklich das beste Beispiel, dass man halt sich auch nicht traut. Klar, man wird nicht so erzogen, man hat einen sicheren Job. Von was soll ich die Wohnung bezahlen? Mir geht's ja auch nicht anders. Also ohne dich hätte ich das hier, was ich jetzt mache, einfach auch nicht gemacht. Ich hätte mich nicht getraut. Ich hätte mir das nicht zugetraut. Ich hätte auch nicht gedacht, oh Gott, man kann danach noch weiter irgendwie leben. Danke nochmal.
Ja, gerne. Aber also ganz ehrlich, gründen ist wirklich leicht, wenn man wirklich Lust oder wenn man das wirklich will, traut euch Leute,
es
kann nichts passieren.
Richtig, weil es auch nicht gleich von heute auf morgen sein muss, weil es nicht gleich bedeutet, oh Gott, ich habe gegründet und jetzt ist alles weg. Nein, man kann auch wirklich je nach dem Business, haben wir schon mal gesagt, du hattest ein tolles Buch vorgestellt, 4 Stunden Startup oder 4 Stunden Woche oder so. Genau, man kann auch so einen Soft-Einstieg, es gibt wirklich viele Möglichkeiten, man kann manchmal auch mit seinem Arbeitgeber sprechen, auch, habt keine Angst, es gibt immer eine Möglichkeit, ja.
Ja, eben, stimmt, einfach Teilzeit oder
ja, anfangen oder und ja, wenn ihr wirklich einen Wunsch habt und dafür brennt, tut es.
Ja, jetzt sind wir ganz schön tief eingetaucht, von Nachteile eines Partners bis zu Gründermut und deutsches Schulsystem. Ich möchte dich noch sag ich schon wieder M. Ich sag so oft hintereinander M. Das ist wirklich M.
Sag ich auch M, M, M?
Ja, ab und zu sagst du auch M. Also, das gibt's doch gar nicht. Also, ich möchte dir jetzt etwas sagen, was gar nicht so geil ist, nämlich ein neues EuGH-Urteil. Und zwar ist ein Opt-in notwendig, damit Cookies gesetzt werden können. Das heißt, du kennst ja auf ganz vielen Webseiten, wenn du auf eine Website
weißt
gehst.
Weißt du, du hast dich heute besonders gut vorbereitet. Toll, und ich sitze hier ohne nix.
Nee, ich habe mich da nicht vorbereitet. Das hat mir mein SEA-Kumpel gesagt. Das heißt, du kennst ja die ganzen Webseiten, du gehst auf die Webseite und da geht unten Cookies. So ein kleines Fenster auf.
Wir oder oben oder links Cookies. Oder rechts.
Genau, und da drückst du einmal OK. Mhm. Ja. Das reicht jetzt nicht mehr. Man muss jetzt als User nicht nur stillschweigend akzeptieren, sondern mit einem Opt-in, das heißt wirklich mit einem Klick akzeptieren, dass Cookies gesetzt werden können. Und das heißt, dass wir ganz viele Sachen nicht mehr nehmen dürften. Also zum Beispiel Google Analytics ist halt so ein Tool, mit dem man einfach auswerten kann, wie viele Leute auf der Website surfen und so. Dürfte ich jetzt offiziell nicht mehr nutzen.
Wieso?
Naja, weil Google Cookies setzt, um diese Analytics zu tracken. Also die setzen, also wenn du auf irgendeine Seite gehst, dann wird ein Cookie gesetzt, also so eine kleine Information mit deiner IP-Adresse, mit deinem Land, Herkunft und alles, aber alles anonym.
Das heißt, eigentlich willst du die Leute tracken, aber die können dich jetzt auch. Nee, ich verstehe gerade.
Also du willst die Leute tracken aus verschiedenen Gründen.
Ja, klar. Okay.
So. Meinetwegen aus Analysegründen, weil du wissen willst, wer auf deine Website kommt. Mhm. So willst die Leute tracken. Und früher ging das einfach, indem du so ein Cookies-Okay-Fenster gemacht hast. Und das darf man jetzt nicht mehr nach einem EuGH-Urteil.
Du darfst keine Cookies mehr setzen. Mhm.
Nur noch, man braucht ein Opt-in, das heißt die Einstimmung desjenigen, die aktive Zustimmung.
Aber gut, ich meine, ob ich da jetzt Okay klicke. Aber warte mal, ich muss noch mal ganz kurz fragen. Fangen wir mal bitte von vorne an. Also ich habe mich damit... Ich bin so ein Klicker. Also ich klicke generell irgendwo rum oder klicke was weg oder Hauptsache ich will ans Ziel und klick. Ja? So, das mache ich. Und auch wenn irgendwas am PC aufploppt oder kaputt ist oder so.
Kaufen.
Nee, klicken, wegklicken. So. Und jetzt natürlich diese Cookies. Ich gehe auf eine Seite und da steht, hier wird Cookies verwendet. Manchmal steht, hier wird Cookies verwendet.
Hier wird Cookies verwendet. Mit
Schokolade, weiße Schoko. Hör zu. Dann gibt es doch manchmal die Option, ja, nein, bin ich damit einverstanden. Und manchmal gibt es die Option, einfach nur okay zu setzen.
Ja, nein, gibt es, glaube ich, nicht. Es gibt nur okay oder abbrechen, meine ich. Aber ich weiß es auch nicht genau. Da gibt es auch verschiedene, die Leute interpretieren das oder haben das anders interpretiert. Aber diese Interpretation ist jetzt nicht mehr zugelassen.
Okay, aber warte mal. Und manche Seiten kann ich nicht lesen, wenn ich dann nicht auch auf OK drücke, oder? Also ich muss aktiv sagen, okay, Cookies bisher zulassen.
Bisher nicht. Bisher ist es praktisch nur eine Meldung und die kannst du entweder mit OK oder mit Abbrechen einfach verschwinden
aber
lassen.
Wenn ich es verschwinden lasse mit OK oder Abbrechen, dann das teilt mir ja nur mit, hier werden
Richtig.
Cookies verwendet. Und ich kann nicht mich dagegen wehren. Also,
Richtig.
Nee, aber es gibt tatsächlich Seiten, da sind sie damit einverstanden, ja oder nein. Und bei so einer Option klicke ich dann auf Nein und verlasse die Seite. Und manchmal, wenn ich es unbedingt lesen will, dann klicke ich auch auf Ja. Dann kannst du, glaube ich, die Seite nicht lesen. Also ich bin mir jetzt nicht sicher, weil ich einfach immer so ein Klicker bin, aber ich kann mich jetzt gerade erinnern, dass es doch...
Jetzt musst du mir mal zeigen, wenn du das siehst, aber...
Ja.
Tatsächlich glaube ich, oder weiß ich, weil ich mich auch mal damit beschäftigt habe, was da die Pflichtangaben sind.
Ich habe gedacht, wenn ich irgendwie Nein klicke oder abbrechen, dass dann keine Cookies gesetzt werden. Nein, das stimmt nicht. Achso, ich werde dann
eigentlich... Diese Meldung ist nur eine Meldung. Aus irgendeinem anderen Urteil muss man diese Meldung jetzt irgendwie geben.
Genau,
man muss die Leute darüber
Seite.
Informieren, dass Cookies gesetzt werden.
Ja.
Und
ich kann
diese
mich dagegen
Information,
gar nicht wehren.
Diese Information reicht jetzt nicht mehr aus. Jetzt muss man... Einstimmen.
Ich glaube, dass es doch bis jetzt auch so war, dass wenn ich, also ich meine, das ist doch unfair, ich gehe auf irgendeine Seite und kann mich gegen Cookies nicht wehren, aber ich muss ja vorher informiert werden, Achtung, wenn du diese Seite benutzt, dann werden Cookies gesetzt. Das war doch bis jetzt auch so. Also nicht nur, weil ich eine Seite besuche, wird mir nicht gleich ein Cookie gesetzt.
Doch. So ist das Leben.
Ich habe bis jetzt gedacht, ich kann das aktiv beeinflussen, indem ich irgendwie sage, nein.
Wirst du in Zukunft können.
Ja, das ist doch
vernünftig. Wegen Leuten wie dir kommt dieses scheiß Urteil. Ich finde das wirklich, weil, also...
Was hast du mit Hello, also wie hat es dir denn bis jetzt geholfen?
Naja, ich sehe genau, wer meine Website besucht. Ich sehe, wie viele Leute von Xing kommen, ich sehe, wie viele Leute von Google kommen. Mein SEA-Typ, also der Google-Werbung-Typ, Der kann genau sehen, welcher Kauf durch welchen Klick gekommen ist. Also
kannst du doch zukünftig auch machen. Die Leute sind so dran gewöhnt. Doch, ich meine, es sei denn, jemand sagt aktiv nein oder was?
Das ist ja das Problem. Google muss da erst handeln und Tools rausbringen, die das dann praktisch steuern. Weil wenn du Google Analytics aktiviert hast, dann springt das an, wenn jemand auf die Seite geht.
Und was steht da? Was wird dem Kunden dann angezeigt, dem Besucher?
Dem wird erstmal nichts angezeigt. Du kannst nicht einfach, indem du Nein drückst, Google Analytics ausschalten. Das geht nicht. Und da muss erst irgendwas passieren. Naja, auf jeden Fall hat mir mein SEA-Typ nahegelegt, Google Analytics zu deaktivieren. Und ich habe mich dagegen entschieden, weil die ganzen Abmahnverbände wahrscheinlich erst an die Großen gehen und das gar nicht bis uns vordringt, bis es da eine Lösung für gibt. Also wirklich, ich habe da auch keinen Bock drauf. Ich finde das so eine Dummheit einfach. Also wirklich, wirklich dumm. Das ja, alles nur irgendwie, weil Leute zu blöd sind, Facebook zu bedienen. Und das sind ja alles Sachen, die man macht, um Facebook und Google und sowas ein bisschen einzuschränken und Macht zu nehmen letztendlich und den Einfluss irgendwie ein bisschen geringer zu halten. Aber letztendlich leiden tun darunter die Kleinen. Ja, auch mit dem ganzen Datenschutz, DSGVO-Thema. Aber genug der Rumheulerei.
Traurig.
Eine Sache möchte ich bitte mit dir besprechen, Schatzi.
Ja.
Und zwar...
Aber kannst du dich beeilen? Wir haben noch nichts gegessen.
Ja, ja. Das ist ein super Stichwort. Die Kategorie, was sollen wir essen?
Ja, ja. Geil. Genau, super. Perfekt. Ja, da habe ich auch was vorbereitet.
Ja?
Ja.
Also die Kategorie
ja,
Essen...
Ja, genau. Erklär sie doch nochmal.
Bedeutet, wir stellen uns ein Gericht vor, was wir noch nie zusammen gegessen haben, was der andere dann mal kocht für den anderen.
Bitte, fang an.
Muss ich?
Ja, Musu.
Hast du auch eins?
Musu, ja, habe ich auch eins.
Also.
Und ihr entscheidet, was wir kochen. Also ihr zwei.
Wie denn? Aber dann,
nein.
Also pass auf. Ich habe noch nie mit dir gegessen und ich werde für dich kochen einen süßen Flammkuchen.
Lüge.
Schön mit Zimt und Zucker, mit Apfel und Mandelsplittern und vielleicht noch ein Kügelchen Vanilleeis. Oder Stracciatella. Wie Lüge.
Also wir haben ja schon mal einen süßen, einen Ziegenkäse, Honig.
Honig-Ziegenkäse ist nicht süß.
Aber ich habe tatsächlich schon mal einen süßen Flammkuchen gegessen, und zwar einen sehr, sehr guten. Da war ich mit der Silke im Odenwald und wir waren in einem Flammkuchenhaus. Der wurde am Ende so flambiert. Da wurde Cognac drüber geschüttet und dann flambiert. Ich habe das
und
schon
Schatzi,
mal gegessen, aber...
Aber?
Ja.
Also, es ist ja allgemein bekannt, das brauche ich jetzt hier nicht groß anzusprechen, dass ich der Flammkuchen-Weltmeister bin. Also, dass ich wirklich den besten Flammkuchen
mache. Okay.
Und gestern haben wir Flammkuchen gemacht für unsere Gäste. Wir haben noch Boden übrig. Deswegen habe ich diesen süßen Flammkuchen schon vorbereitet. Der ist aktuell im Backofen und lagert dort.
Aber gibt es nur den zum Abendessen?
Nein, Schatzi, natürlich nicht. Der zweite Flammkuchen, der wird jetzt gleich belegt, der kommt dann im Backofen.
Wir Deutschen essen auch Milchreis zum Mittagessen, das ist schlimm.
Wer isst denn Milchreis
zum Mittagessen? Ich musste früher im Hort, gab es manchmal zum Mittagessen Milchreis.
Was ist denn für ein Hort?
Also ihr macht das. Ja.
Also freu dich jetzt bitte. Und hätte ich, ganz ehrlich, also ich als Flammkuchenmeister, natürlich weiß ich, dass man über einen süßen Flammkuchen Calvados macht und das dann flambiert. Allerdings habe ich jetzt kein Calvados da, deswegen gibt es das einfach ohne Alkohol, unflambiert, aber natürlich trotzdem.
Das heißt, man kann sich in dieser Kategorie gar nicht dagegen wehren. Also
unter Umständen nicht.
Okay, also, dann pass auf. Ich hätte jetzt nämlich gesagt, sehr gerne, finde ich toll, würde ich auch super, super gerne mit dir essen, aber dann bitte auch wirklich so professionell mit Calvados. Und ich mag kein Zimt, das hoffentlich weißt du.
Ja, also du kommst einerseits mit professionell um die Ecke, aber dann mag ich kein Zimt. Also
ja, also ein Profi muss das umsetzen können. Mein Brautpaar hat am Samstag auch gesagt, nee, ich mache keine Ansprache ans Buffet und haben einfach das Buffet so eröffnet und die Leute haben durcheinander gegessen. Das passiert, ja. Da muss man halt mit klarkommen. Und ich mag kein Zimt. Aber ich werde es essen, wenn es schon drauf ist. Und ich hätte mir gewünscht, dass du den Flammkuchenteig selbst machst. Das wäre geil gewesen. Also wenn schon hier Profi, man muss sagen, der geht hier in den Globus und holt die Fertigteile.
Ganz ehrlich, weil die Fertigteile einfach am besten sind. Punkt.
Ich mein Lieber, hab schon mal Flammkuchenteig selber gemacht.
Schatzi, aber es ist doch so wie auf einem Streetfood-Festival. Derjenige, der da Burger macht, der macht Streetfood. Der macht nur Burger und die macht er extrem gut. Extrem gut. Er kann nicht backen, deswegen holt er sich die Buns von einer coolen Bäckerei, die er vertraut, mit dem er irgendwie
Ja, dann würde ich mir wünschen, dass du dir echt so voll die coolen Flammkuchenböden holst. Also wirklich
ja, das mega sind die besten.
Ach komm.
Das sind die besten. Soll ich vielleicht noch das Weizen anpflanzen oder das Salz aus dem
Berg? Also ich muss sagen, wer sich so lobt und sagt, ich mir bitte Flammkuchen-Ding, also dann hätte ich mir ein bisschen mehr und ein bisschen geilere Zutaten. Also ich weiß ja, was wir so im Kühlschrank haben.
Ich hätte mir auch geile Birnen gewünscht. Damit ich einen echt coolen Flammkuchen, einen süßen Flammkuchen mit Apfel, Zimt und Zucker, schön Schmand.
Ich mag kein Zimt, das weißt du auch.
Schatzi, aber es geht doch jetzt hier um die Gesamtkomposition.
Ja, okay.
Ich habe außerdem leider keinen Zimt gefunden und habe noch Bratapfelgewürz gefunden und habe es da drüber gestreut, weil da Zimt drin ist.
Gott.
Und dann habe ich das probiert und das schmeckt so ein bisschen scharf. Also, wundert dich nicht. Also, diese Kategorie heißt nicht, was sollen wir essen? Es wird das Beste sein, was du gegessen hast, sondern die Kategorie heißt einfach nur, was sollst du essen?
Okay, also.
Was sollen wir essen?
Gut, aber man muss es ja nicht gleich am gleichen Abend, ne?
Nein, das war jetzt nur irgendwie ein Special, weil wir die Folge 10 haben, Schatzi.
Wunderbar.
Weil wir das allererste Mal diese Kategorie machen, habe ich mir einfach mal die Mühe gemacht, habe mich mal so eine halbe, dreiviertel Stunde.
Ganz toll gemacht. Ich habe auch ein Gericht, was ich für dich kochen möchte. Und mein kleiner Freund, der Thermomix, wird mir dabei helfen. Etwas, was ich einmal in meinem Leben schon mal gemacht habe.
Schnippelsuppe.
Aber es ist sehr, sehr lange her, in meiner Studentenzeit. Und es war, glaube ich, bestimmt noch nicht cool. Aber diesmal möchte ich es richtig geil machen.
Ravioli mit Tomatensauce.
Ich habe noch niemals Ravioli mit Tomatensauce gemacht. Hör zu, ich möchte für dich kochen Coq-au-vin.
Coq-au-vin?
Ja.
Krass, ich weiß nicht, was das ist. Also ich dachte mal, es wäre nur der Film.
Huhn in Weinsauce.
Huhn in Weinsauce?
Ja.
Okay, können wir ein Datum ausmachen?
Also in dieser Woche noch.
In dieser Woche willst du noch ein Coq-au-vin machen?
Ja. Ja. Und also man kann das natürlich auch im Topf machen, aber mein Freund Thermomix wird mir dabei helfen. Und ich berichte, wie es denn so schmeckt. Und wir können ja mal eins unabhängig vom Thermomix machen und gucken, was besser schmeckt.
Okay, das machen wir.
Was hältst du davon? Hast du Lust drauf?
Ich habe mega Lust drauf.
Ja.
Also noch ein bisschen mehr Lust habe ich jetzt auf einen richtig schönen Flammkuchen.
Boah,
war erst einen deftigen und dann zum Nachtisch einen süßen Kugel Eis drauf. Passt.
Ja.
Passt einfach. Okay, damit sind wir an der Ende. Damit sind wir am Ende dieser Folge, dieser 10. Folge, die Jubiläumsfolge. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht, mein Schatz. Auch wenn ich es echt krass finde, dass du meinen Flammkuchen nicht wertschätzt.
Ich schätze
den
sehr wert.
Wo wir doch so viel über Wertschätzen hatten heute. Naja, gut.
Nein, ich weiß nicht, was ich sagen wollte. Ich kenne dich eher als so einen richtig geilen Typen, ne? Und du bist, wenn du Essen machst, bist du ja da schon, du gibst dir total Mühe und holst geile Zutaten und massier. Und ich hätte mir jetzt gewünscht, bei dieser Kategorie, diesen süßen Flammkuchen, hätte ich mir mehr gewünscht als einen Fertigteigboden und Dinge aus unserem Kühlschrank, die ja nun wirklich nicht geil sind, weil wir nichts Schönes da drin haben. Und dann auch so Bratapfelgewürz. What? Kein Kalber das. Ich hätte mir dann so...
Aber Schatzi, du weißt doch, dass zum Essen mehr gehört als der Geschmack und die Qualität des Essens, sondern auch das Surrounding. Und ich fand, dass jetzt 10. Folge, das erste Mal die Kategorie, und dann zauber ich gleich sowas aus dem Hut.
Ja, das ist,
das
ist absolut toll.
Komplett flash.
Ja,
und dass dieser Flammkuchen auch aus Kieselstein und Sand bestehen könnte und der würde schmecken.
Das war damals, als wir uns frisch kennengelernt haben, dann hätte ich auch Sand und Steine gegessen und gesagt, das schmeckt so gut. Aber jetzt nach.
Also ihr werdet erfahren in der nächsten Folge, wie dieser Flammkuchen wirklich geschmeckt hat. Vielleicht posten wir ihn auf Instagram auch.
Ja, das machen wir unbedingt.
Ja. Machen wir unbedingt. Also ihr seht dann diesen Flammkuchen zuerst und wisst jetzt erst, ihr wisst schon. Also, wie nennen wir die Folge? Das besprechen wir gleich.
Ja, irgendwas mit Flammkuchen.
Irgendwas mit Flammkuchen.
Coq-au-vin.
Ihr Leben, wir sehen uns. Ihr Leben? Ihr Leben ist in Gefahr. Tschüss. Wir sehen uns nächste Woche.
Nein, wir sehen uns nicht. Ich finde es ganz komisch, wenn du sagst, ich sehe die Leute. Ich sehe bitte niemanden. Nur hören. Ja, danke.
Wir hören uns nächste Woche. Wir freuen uns auf euch. Und Folge 11 nächsten Mittwoch. 18 Uhr.
Ciao, Kakao.
Tschö mit Ö. Au revoir, François.
Cut. Aufhören.